Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Meine Lieben, heute um 20 Uhr wird dieser Podcast freigeschaltet werden und genau zu diesem Zeitpunkt werde ich hier, keine Ahnung wie viele Leute kommen werden, den ersten unserer beiden Abende zum Reformationsfest bzw. zur Reformation Martin Luther und so weiter und so fort halten. Dieser Abend hat einen ganz einfachen Titel: Was hätte Luther zum Reformationsfest gesagt? Die Antwort ist ja ganz einfach, sie lautet schlicht und ergreifend: Nix. Warum nicht? Hätte ihn das nicht interessiert? Wurde irgendwie geistig weggetreten oder sonst was? Nein, es hat ganz einen anderen Grund. Martin Luther konnte nicht rechnen. Das heißt, er kennt höchstwahrscheinlich schon irgendwie rechnen, also addieren konnte höchstwahrscheinlich schon ein bisschen und so weiter und so fort, was man halt im wirklichen täglichen Gebrauch verwendet hat, aber es ist sehr, sehr, sehr zweifelhaft, ob er multiplizieren und dividieren konnte. Das hat einen ganz einfachen Grund. Der berühmte Adam Riese, jener Mann, der als erstes deutschsprachige Rechenbücher herausgegeben hat, oder besser gesagt überhaupt Rechenbücher herausgegeben hat, ist ein bisschen jünger als er. Und das erste Buch von Adam Riese erscheint im Jahre 1518, also ein Jahr nachdem die Reformation beginnt. Eine ganz spannende Geschichte aus dem einfachen Grunde, weil wir damit etwas über Luther lernen. Luther war sozusagen der letzte mittelalterliche Mensch. Ganz vieles in seinem Denken, in seinem Handeln drinnen ist die Vollendung des Mittelalters in positivster Art und Weise. Aber im Mittelalter gab es keine Mathematik, gab schon, aber die war also ganz, ganz, ganz schwach. Das war so eine Art Geheimwissenschaft und selbst Leute, die wirklich studiert haben, die nach der damaligen Vorstellung extrem gebildet waren, haben in der Schule nichts anderes gelernt außer Latein und Altgriechisch. Also Altgriechisch erst später sogar, das war schon super, super, super gebildet. Und man kannte sich zwar sehr, sehr gut in literarischen Werken aus, man kannte sich extrem gut aus natürlich im Recht, weil sehr viel anderes gab es gar nicht zu lesen. Deswegen hat es auch so viele Juristen gegeben, aus dem einfachen Grund, weil normale Literatur ja kaum erschienen ist, bevor man den Buchdruck hatte. Aber Mathematik, Naturwissenschaften waren eine eigentlich unbekannte Geschichte. Wenn es die überhaupt gab, dann sind die gekommen durch die Kreuzzüge aus dem Orient, sprich von den Moslems. Wir nennen unsere Zahlen, mit denen wir heute schreiben, ja bis heute die arabischen Zahlen. Wir haben die einfach von den Arabern geklaut. Oder, das ist eine ganz spezielle Ausnahme, waren das die englischen Franziskaner. Deswegen später dann auch noch dieser große, große Vorhang der englischen Naturwissenschaften bis hin zu einem Isaac Newton. Die englischen Franziskaner waren eine ganz spezielle Geschichte. Die haben sich immer wirklich um Naturwissenschaften gekümmert. Luther ist der letzte echte mittelalterliche Mensch. Und genau diese Einschränkungen hat er auch. Obwohl er unglaublich genial ist, obwohl er unglaublich viele tolle Dinge sagt, fehlt Luther zum Beispiel jegliches Verständnis für Wirtschaft. Obwohl er selber ja witzigerweise der Sohn eines Bergwerksbesitzers ist, der sogar sehr, sehr reich geworden ist, fehlt Luther die Vorstellung davon, wie Wirtschaft eigentlich funktioniert. Er hat keine Ahnung, was Geld ist und seine sozialen Vorstellungen sind ganz, ganz, ganz einfache. Und zwar beschränken die sich sozusagen auf den sogenannten gemeinen Kasten. Den können Sie in Wien in der Stadtkirche noch sehen. Da ist es so, man ist hineingegangen, ganz normal durchs Hauptportal, war Gottesdienst und dann beim Weggehen vom Abendmahl, das Abendmahl wurde damals schon wie evangelisch üblich eher im Stehen im Kreis rings um den Altar gehalten, sind die Leute links und rechts an der Außenseite der Kirche zu ihren Sitzplätzen zurückgegangen und bei diesem Weg vorbei sind sie links und rechts stand jeweils ein großer offener Kasten und da hat man das Geld hineingelegt, nachdem man das Abendmahl bekommen hatte. Und dieser Kasten war der gemeine Kasten, heute würden wir sagen der allgemeine Kasten. Alles Geld, was da hineingekommen ist, das war das Geld für die Armen. Sehr viel weiter hatte Luther keine Vorstellungen. Ein zweiter Punkt, woran wir sehen, dass Luther ein ganz mittelalterlicher Mensch ist, ist die Tatsache, dass er sich selbst nicht als Bürger empfindet. Also er ist ein Untertan, er ist ein Untertan des Kurfürsten von Sachsen und ja, auch ein sehr, sehr Widerständiger bringt diesen Kurfürsten von Sachsen ja ausgesprochen in Schwierigkeiten dadurch, dass er die Reformation lostritt. Aber er hat keine Vorstellung von Bürgerrechten, vom bürgerlichen Selbstgefühl. Für ihn ist die Sache so, die Fürsten sollen gefälligst die Reformation regeln und so weiter und so fort. Was wir heute als evangelisch empfinden, ist witzigerweise sehr, sehr oft gar nicht eine Geschichte von Luther. Wahrscheinlich sogar eine, wo sich ein Martin Luther furchtbar aufgeregt hätte oder was er einfach überhaupt nicht verstanden hätte und nicht verstehen hätte können. Denn das, was wir heute als evangelisch empfinden, diese völlige Gleichwertigkeit aller, die Tatsache, dass es keine Obrigkeit gibt, sondern dass die Gemeinden selber ihre Sachen regeln und dass es ein Presbyterium gibt, einen Kirchenvorstand, eine Gemeindevertretung, wie auch immer das, wo auch immer heißt, ist eigentlich keine Erfindung Luthers. Es ist eine Erfindung der Städte. Die Städte ergreifen glücklich die Schriften Luthers, stellen ihre Kirchen von dem katholischen Herumgetue, das, mit dem sie äußerst unzufrieden sind, auf einen ordentlichen deutschen Gottesdienst um und entwickeln jetzt auch genau diese demokratischen Strukturen. Dass man also zum Beispiel eine Gemeindevertretung wählt, dass ein Presbyterium nur 6 Jahre bei in Österreich im Dienst ist und nicht bis die tot sind und dann erst irgendwie der Sohn oder so nachkommt, sondern diese ganzen fundamentalen demokratischen Geschichten, die waren für Luther noch jenseits des Horizonts. Nichtsdestotrotz, und das ist das Spannende in der Reformation, diese Ansätze, die Luther bringt und diese Ansätze, theologischen Ansätze, sind ja genial. Im Kern diese Grundaussage, dass Gott selbst sich hingibt, damit der Mensch richtig wird. Und der Mensch wird richtig gemacht und hat deswegen auch schon in dieser Welt die Möglichkeit, richtige Handlungen zu setzen. Aus diesem theologischen Grundkonzept heraus machen die Menschen etwas. Sie kommen auf die ersten demokratischen Strukturen in Mitteleuropa, die es überhaupt gegeben hat. Sie beginnen Überlegungen anzustellen, wie denn das mit den Armen ist. Reicht denn das wirklich, dass man also die Reichen geben da wo sie in den gemeinen Kasten hinein und die Armen kriegen dann was zum Essen? Das ist eh schon toll. Aber reicht das? Sollte man nicht etwas gründen, wie es dann später Gestalt annimmt in der Diakonie? Wo man sagt, man muss also diesen Leuten fundamental helfen, man muss ihnen eine Arbeit geben, man muss ihnen Erziehung angedeihen lassen, man muss sie lesen und schreiben lassen. Das eine ganz frühe Geschichte, denn die Städte richten sofort, nachdem sie sich für evangelisch erklärt haben oder für protestantisch erklärt haben, so welcher Begriff da auch gerade immer üblich war, sofort allgemeine Schulen ein und de facto so etwas wie eine Schulpflicht. Der Mensch muss die Bibel selber lesen können, er muss es selber überprüfen können. Zwar hat Luther dazu aufgefordert, dass man die Bibel liest, aber da merkst du jetzt, wie mittelalterlich er ist, wo die Grenzen seines Denkens sind. Er ist nicht auf die Idee gekommen, deswegen zu sagen, ja, jetzt müssen wir alle Schulen bauen. Er hat einfach gesagt, lest es. Was will ich Ihnen damit sagen? Gerade deshalb, weil in Deutschland gerade die Luther-Dekade eröffnet wird, muss sich unsere evangelische Kirche im höchsten Maße davor schützen, dass wir in eine unglaubliche Luther-Nostalgie hineinverfallen und sagen, ja, der heilige Luther, ne, der Überpapst sozusagen irgendwann einmal, der hat's gewusst, der hat das gemacht, das war richtig. Sondern gerade deswegen müssen wir erkennen, dass Luther ein theologisches Genie war, aber mit den Einschränkungen seiner Zeit. Dass er nicht nur die Einschränkungen seiner Zeit hatte, sondern in ganz, ganz vielen Dingen war er sozusagen 50 oder sogar 100 Jahre hinter der Zeit daher. Denn es gab zu seiner Zeit schon sehr, sehr viele Leute, die hervorragend rechnen konnten. Das waren die Buchhalter. In der Tat wird die doppelte Buchhaltung, Buchführung, soll und haben und diese ganzen Scherze, mit denen kenne ich mich, um ehrlich zu sein, auch nicht aus, bereits 50 Jahre bevor Luther auftritt, eingeführt. Gibt sogar ein Stück vom Rolf Hochhuth, das ist sehr böse, heißt Luther und die Einführung der Buchführung. Luther hat das nicht verstanden, er konnte es nicht verstehen, er wäre von so einer Seite Papierblatt voller Zeugen vollkommen absolut und total überfordert gewesen. Was aber wurscht ist, und dort kommen wir jetzt zum Kern hin. Evangelisch sein bedeutet eben nicht nur ich und der liebe Herr Jesus, der mich gerettet hat, der mich richtig macht. Und eines ist klar, evangelisch sein bedeutet sofort die Gemeinde, bedeutet sofort ganz klar dieses selbstorganisierende, völlig chaotische System, das halt evangelische Gemeinden nun einmal sind. Und dort wird dann das, was als genialer theologischer Ansatz mit wunderbarster sprachlicher Kraft formuliert wird, in die Realität umgesetzt. Dort lerne ich, ich übernehme Verantwortung für diese Kirche, für diese Gemeinde aus dem einfachen Grund, weil es eben darum geht, dass ich mich jetzt als richtig gemachter Mensch auch ausleben und erproben kann, weil dort der Raum ist, wo ich was wirklich ordentliches tun kann. Und das war sofort da und selbstverständlich. Und wir warten nicht darauf, als Evangelische, dass irgendwas von oben oben kommt. Wir suchen nicht zum tausendsten Mal, ob Luther irgendwas dazu gesagt hat. Luther hat das nebenbei bemerkt, gehasst wie die Pest. Er wollte nicht dauernd gefragt werden. Okay, er wurde dauernd gefragt, aber er wollte nicht dauernd gefragt werden. Er hat gesagt, ja, ihr habt doch die Bibel, ihr habt die theologischen Grundlagen, jetzt macht's was draus. Sehen Sie, meine Lieben, und das ist in Wirklichkeit der Kern eines evangelischen, reformierten Daseins. Wir haben die Bibel, wir haben die theologischen Grundlagen, wie wir sie verstehen dürfen, als das Buch unserer Rechtfertigung, als das Buch, wo Gott ständig mit uns unterwegs ist, wo er uns dauernd richtig macht. Und wenn wir das haben, dann brauchen wir nicht mehr zu warten, sondern dann tun wir etwas. Und das, meine Lieben, wünsche ich uns allen.